Moin Internet. Ihr hört Folge 195 von Lost Levels, eurer 14-tägigen Indie-Stunde. Ich bin Florian Zandt und mit mir im digitalen Gemeinschaftsraum heute Wiebke Weigel. Hallo Wiebke.
Hi.
Also, direkt ein hausmeisterlicher Punkt. Wenn ihr nicht unseren Videocast abonniert habt und ihn guckt, entgeht euch, dass wir heute eine Uniform tragen, quasi Wiebke und ich. Und ich werde es einfach nicht verraten, was es ist, weil dafür müsst ihr das Video gucken. So
teasert man das nämlich an. Hat mich richtig gefreut.
So, wir haben unsere SpielejournalistInnen über Spiele sprechen Uniform an. Und deswegen kann das nur super laufen jetzt. Obwohl es bei dir gerade 3 Uhr morgens ist. Mhm. Im fernen Hongkong. Und ich gerade von einem, ich sag mal, ja, ist ein bisschen hochgegriffen, aber ein Arbeitskampfseminar meiner Betriebsratsfortbildung komme gerade.
Nice.
Deswegen, wir haben beide schon viel geschafft heute, aber für euch da draußen schaffen wir einfach noch mehr. So. Und deswegen würde ich sagen, legen wir gleich los, damit wir auch zeitig ins Bett kommen. Du vor allem. Und ich würde sagen, wenn ich mir unsere Liste angucke, muss ich auch anfangen, das alles seine Korrektheit hat.
Ja, bevor irgendjemand sauer ist auf mich, dass ich schon wieder nur ein Spiel mitbringe. Länger würde ich, glaube ich, nicht wach bleiben können. Ich habe jetzt eine Jetlag-Ausrede.
Bestmögliche Ausrede auf jeden Fall, ja, das stimmt.
Gut.
Okay, dann fange ich einfach direkt mal an mit Dosa Divas. Dosa Divas ist entwickelt von Outer Loop. Die könnte man vorher kennen von dem Spiel Thirsty Suitors. Auch so ein rundenbasiertes JRPG also die Führungsebene kommt aus dem asiatischen Raum, aber eben nicht jetzt so China oder Japan, sondern tatsächlich so der indische Bereich, sage ich jetzt mal, also auch BIPOC geführt und published als Outer Sloth, was ja so ein bisschen der Publishing-Arm von Inner Sloth. Die haben Among Us gemacht. So, das vielleicht so zum Kontext dazu. Und genau, Dosa Divas ist ein JRPG, aber mit aktiven Kämpfen. Das heißt, die Kämpfe sind rundenbasiert, aber du musst aktiv blocken. Das ist ja in letzter Zeit sehr en vogue, diese Technik. Zum Beispiel ja auch bei Clair Obscur ist ja auch quasi ganz bekannt dafür, dass man eben aktiv parieren muss in den rundenbasierten Kämpfen. Mhm. Und on top gibt es noch ein paar. Ich bin großer Fan, ich merke schon direkt. On top gibt es noch ein paar Koch-Minigames dazu.
Dabei. Das wäre für mich so ein typisches Spiel, wo ich Controller wechseln müsste. Ich mache die Koch-Games, bitte nicht parieren müssen.
So, genau. wie der Name mir schon sagt, ne, Dosas sind ja quasi so, wenn man es so umschreiben möchte, für den westlichen Gaumen eine Art Pfannkuchen. es ist anderes Mehl natürlich, das da benutzt wird, aber es ist halt einfach so ein dünner Pfannkuchen / Crepe, kann süß oder herzhaft gefüllt sein auch. Genau. Und dementsprechend, das Kochen spielt eine große Rolle bei diesem Spiel. Man übernimmt die Rolle von den Schwestern Samara und Amani. Amani war früher die Chefköchin im titelgebenden Restaurant Dosa Divas, war aber dann 10 Jahre, ist hat quasi das Restaurant aufgegeben und war dann 10 Jahre weg. So, und jetzt kommt quasi gerade frisch zurück und wird so ein bisschen in Medias Res reingeworfen im Spiel. Und zwar, indem man mit Samara und Amani auf Goddess reitet. Und Goddess ist ein von einem Geisterwesen, nicht besessen, weil es ist gutartig, aber beseelter Foodtruck. So, es ist quasi so ein Foodtruck, der zu so einem Mech, so ein bisschen Transformers-mäßig sich verwandelt. Also da läuft man dann quasi hat 2 Arme, 2 Beine und genau, das ist Goddess, die eben auch eine wichtige Rolle gespielt hat bei der Führung dieses Restaurants. Und genau, man weiß tatsächlich jetzt nicht so genau, warum jetzt Amani zurück ist nach 10 Jahren. Man weiß aber, was das Ziel ist von den beiden. Und zwar, die beiden wollen, nachdem damals ihre Eltern ihnen quasi das Restaurant übergeben haben, zusammen mit ihrer dritten Schwester Lina, wollen sie jetzt ihre Eltern mal wieder besuchen für ein Essen. Also es ist ein bisschen ominös, man weiß nicht genau, was nach diesem Essen passieren soll, aber es ist anscheinend ja ein großes Happening, so, wenn da so viel Aufhebens drum gemacht wird. Genau, und die Verkomplizierung, die dabei eintritt, ist sozusagen, ist, dass Samara hat quasi weiter in der naja, nicht Nachbarschaft, aber sagen wir mal, in diesem geografischen Bereich gelebt, wo Armani eben jetzt nicht mehr war, für 10 Jahre. Und Samara mitbekommen, dass sich die dritte Schwester Lina eben, nachdem das Restaurant geschlossen wurde, hat sie sich daran gemacht, ein Fastfood-Imperium aufzubauen, die sogenannten Lina-Meals. Das heißt, in dieser Welt kochen die Leute nicht mehr, sondern haben nur noch ihre Convenience-Meals, die immer geliefert werden rechtzeitig. Und genau, das heißt, das ist auch so ein bisschen so ein Kernthema dieses Spiels, einfach das so herauszuheben, die Verbindungen, die entstehen durch eben durch Essen, durch Kochen, durch irgendwie gemeinschaftliches am Tisch sitzen zum Beispiel, was ja halt heutzutage vielleicht ein bisschen verloren gegangen ist in dieser hektischen Welt. Und das zahlt dann auch so ein bisschen darauf ein, auf so solche Spiele wie zum Beispiel Venba, was ja auch Mini-Minigames im Kochbereich, mehr so eine Visual Novel eben von so einer, ich glaube auch südindischen Familie war tatsächlich. Genau, und das Adoptative war auch ähnlich angesiedelt, so vom Konzept her, vom Story-Konzept. Und für Armani ist das alles neu, weil es ist auch irgendwie ganz, ganz amüsant, so aus heutiger Sicht das zu betrachten oder aus unserer jetzigen Welt, dass zum Beispiel Armani nicht weiß, was eine Corporation ist. Weil es das damals einfach nicht gab. So Corporations, das ist irgendwie so eine der ersten Szenen, wo sie sich irgendwie so unterhalten, was irgendwie Dina los ist und so. Weil dann so irgendwie so Corporation, hä, was soll das sein? Ne? Irgendwie ganz putzig, gerade wenn man das so aus, wie gesagt, aus heutiger Sicht sieht. Genau, und das verkompliziert natürlich das Ganze, diese Reise zu ihren Eltern, weil sie eben dann auch durch verschiedene, also es ist mehr oder weniger levelbasiert, es gibt halt 3 große Siedlungen, einmal Burrard Village, das ist so ein Fischerdorf, dann gibt es eben Canopia, das ist so eine unterirdische Mine, so ein Minendorf und dann eben noch so ein Ferienresort, wo dann die Eltern auch irgendwie das besitzen, also das gehört den Eltern sozusagen, da haben sie sich zur Ruhe gesetzt und das leiten die. Und in Burrard ist dann direkt so der erste Konflikt, weil dieses Dorf wird nicht mehr beliefert mit Lina-Meals, weil sich die Chefin dieses Dorfes geweigert hat, die Fischereigründe zugänglich zu machen für Lina. So, und dann hat sie gesagt, okay, dann bekommt ihr eben keine Lieferung mehr, kein Essen mehr. Und weil die Leute aber, es ist auch verboten zu kochen tatsächlich in diesem Land, sage ich jetzt mal. Und deswegen können die Leute sich ja nicht ernähren. So, weil die dürfen nicht kochen, alles an Kochgeschirr wurde quasi konfisziert, beschlagnahmt, zerstört, was auch immer. Und das ist dann quasi jetzt unsere Aufgabe, erstmal im Burrard Village eben die Leute zu versorgen mit Essen. So. Und also eigentlich soll es nur so ein Zwischenstopp werden, aber dann sind sie halt eben doch so mit beteiligt an so einem kleinen Aufstand, sage ich mal, gegen die Lina Corporation. Und da kommen auch schon die Mechaniken mit rein, dass du halt durch diese Level, die halt voneinander abgegrenzt sind, läufst du halt ein bisschen durch, du sammelst halt Zutaten ein, die da so rum im Boden wachsen oder an Bäumen wachsen. Dann sammelst du von den DorfbewohnerInnen eben Wünsche ein, was sie gerne essen würden. Da bekommst du dann eben so ein Bestellungsuntermenü, siehst du halt dann, was du dafür brauchst. Also zum Beispiel das Main Flavor ist dann zum Beispiel vielleicht Fisch und dann muss aber noch irgendwie ein Spicy Gewürz mit dabei sein und irgendwie noch ein Vegetable so ungefähr. Und das stellst du eben her im Kochmenü. Und da kommen diese Minispiele eben mit rein. Das sind meistens so 2 bis 3 Schritte. Das kann zum Beispiel sein, dass du irgendwie so einen Punkt, der sich immer, also dass du einen Punkt in der Mitte halten musst mit dem Analogstick, der sich immer wieder rauszieht. Du musst halt eben dagegen steuern. Oder dass du auf einer Leiste quasi siehst, da kommen dann irgendwie so Farbbalken und du musst halt immer so, wenn die Farbbalken im Fokus sind, musst du halt irgendwie A drücken, damit der irgendwie geschnitten wird. Sowas halt, so diese so typische Reaktions-Minigames. Und je nachdem, wie erfolgreich du das abschließt, desto mehr Items bekommst du dabei raus. Also 1 bis 3 Items bekommst du dann, die du dann eben an die DorfbewohnerInnen geben kannst, aber auch selber nutzen kannst in den Kämpfen, weil auch Kämpfe sind natürlich wichtig, die eben rundenbasiert ablaufen. Du hast da wirklich eine klassische Rollenverteilung. Also Samara ist eher so die Kämpferin, die Damage-Dealerin, die eben so einen Wok als Waffe nutzt. Armani hat sozusagen miteinander verkettete, riesengroße Pfannenwender. Sie ist so die Magierin, die eher so Zaubersprüche hat. Und Goddess ist eher so ein Tank, ne, mit Verteidigung und die dann auch später ein Skill zum Beispiel bekommt, dass sie halt die anderen beschützen kann, also eben die den Schaden absorbieren kann. Genau, und diese Skills bekommst du halt, indem du das ja, dein Ansehen in den jeweiligen Orten steigerst. Dann bekommst du eben neue Skills dazu, indem du halt zum Beispiel Solina-Propaganda-Poster zerstörst oder eben die Leute fütterst. Und aufleveln, also du levelst auf durch Kämpfe, durch Erfahrungspunkte, die du halt da bekommst. Und dann beim Aufleveln bekommst du aber keine neuen Skills, sondern kannst eben nur deine Attribute wie irgendwie Angriffsstärke, Verteidigung, Lebensenergie erhöhen. Und die Skills bekommst du wirklich dadurch, dass du eben sozusagen diese Connections mit den Communities intensivierst. Ja. So. Genau. Und eine ganz coole Idee auch, dass bei den Kämpfen ist, dass alle Charaktere so ihre eigenen Schwächen für bestimmte Schadensarten haben, weil alle Schadensarten sind halt so einem, auch so einem was kochtypischen zugeordnet. Also das irgendwie salzig, scharf, sauer und herzhaft sind halt irgendwie so die Schadensarten, sage ich mal, also die Schadenstypen, und da haben halt die Charaktere dagegen ja Schwächen und muss immer gucken, okay, was kann ich irgendwie, welche Skills kann ich einsetzen? Das ist ja auch irgendwie so klassisches rundenbasiertes Kampfsystem, sag ich mal. Und ja, du machst gerade große Augen. Ah, die Katze. Die Katze schleicht sich an und ja.
Das war ein richtig guter Sprung.
Im Bild. Ja, der ist agil, der Gute. Und das ist der zweite Grund, warum ihr dann sozusagen das Video auch gerne einschalten könnt, solltet. Genau. Und im Endeffekt, der Loop ist eigentlich immer der gleiche. Du musst immer so ein bisschen Fetch-Quests in dem Sinne halt machen, dass du die Zutaten sammeln musst. Manchmal ist es ein bisschen nervig, weil du die wachsen halt schon nach, aber das dauert ein bisschen und dann musst du halt ein bisschen warten. Also gerade im zweiten Level war das halt so, da ist super viel basierend auf so Kartoffelmehl. Und Kartoffeln gibt es halt irgendwie 3 in diesem ganzen Gebiet. Und du musst Kartoffelmehl auch nochmal gegen Kartoffelmehl eintauschen beim Händler. Und es ist halt quasi 2 Kartoffeln, 1 Kartoffelmehl. Und wenn du halt dann irgendwie 5 Bestellungen hast, wo es 5 Kartoffelmehl braucht, ist es halt so ein bisschen zäh, da man irgendwie da rumlaufen muss und irgendwie die Sachen ernten muss und so. Das war irgendwie ein bisschen nervig. So, das war meiner Meinung nach nicht so gut gebalanced. So, aber ansonsten eigentlich ein ganz befriedigender Loop tatsächlich. So, dazu kommt halt auch, dass ich finde es visuell halt sehr cool. Das Spiel, es hat eine sehr eigene Optik, es ist sehr, sehr farbenfroh, sehr bunt. Die Charaktere sind auch, also die wichtigen Parts sind auch quasi vertont von den Dialogen. Auch gute SynchronsprecherInnen daran geholt. Ja, und es ist einfach so eine, wie ich finde, ich finde es auch ganz, ganz angenehm, dass die Story halt nicht so die ganz, also schon große Themen aufmacht, aber es ist nicht irgendwie so, eher auf einer persönlichen Ebene. Also nicht so die Themen, weiß nicht, die Welt geht zugrunde, sondern eher so, okay, was ist mit unseren zwischenmenschlichen Beziehungen? Wie leiden die vielleicht darunter, dass wir uns nicht mehr die Zeit nehmen, uns irgendwie gemeinsam an den Tisch zu setzen oder irgendwie gemeinsam was zu kochen? Es hat zum Beispiel auch sowas wie, keine Ahnung, welche Erinnerungen mit Essen verbunden sind. Es gibt zum Beispiel so eine Story-Quest, dass irgendwie in diesem Minenort halt so ein kleines Mädchen halt irgendwie zur Zwangsarbeit verpflichtet ist, durch Lina Korb, und ihr Bruder stirbt dann bei einem Unfall, und dann ist halt irgendwie die Aufgabe, okay, wir müssen irgendwie das gemeinsame Lieblingsessen von den beiden halt kochen, um so ein bisschen die Erinnerung an ihn am Leben zu erhalten. Und ja, das ist irgendwie ein sehr, ich finde das irgendwie eine sehr schöne Story, die irgendwie halt so unterstreichen möchte, was man halt irgendwie reißen kann, wenn man sich irgendwie zusammentut auch, und dass man auch so grundlegende Basic-Sachen halt einfach auch nicht vergisst, wie, weiß ich nicht, einfach mal gemeinsam was zu essen oder sich irgendwie darüber auszutauschen, da auch so ein bisschen halt so eine Tradition weiterzutragen, die jetzt nichts irgendwie mit irgendeinem, weiß ich nicht, Nationalstolz zu tun hat, sondern einfach mit so einer Familientradition, sowas halt einfach so. Ne? Also finde ich eine coole Story, eine coole Prämisse. Audiovisuell ein rundes Gesamtpaket, genau. Halbe so ein paar Ecken und Kanten, ja. Also wie gesagt, manchmal fühlt sich so ein bisschen, es sind schon sehr viele Fetch-Quests so dabei. Also es hat schon ein bisschen so, naja, also Zeitverschwendung ist das falsche Wort, aber man fühlt sich so ein bisschen so, okay, ein bisschen künstlich gestreckt.
Ja, beziehungsweise ich finde ganz schnell, wenn so Spiele sehr viele davon haben und es halt immer und immer wieder ist und es auch vor allem sich zieht, dann fühlt es sich direkt wieder so wie Hausaufgaben an und ich spiele halt Also ich möchte keine Hausaufgaben in meinen Spielen machen. Ich habe kein Problem mit Aufgaben zu machen oder wenn mal was schwerer ist. Aber ab dem Zeitpunkt, wo es dann irgendwann so repetitiv wird, dass ich mir denke, boah, ich wollte doch jetzt auch mal irgendwie vorankommen und sehen, was das nächste ist, dann ist es unangenehm. Also es gibt so eine, ja, so eine, so ein Threshold.
Ja, ja, das stimmt. Ja, ich glaube, ich werde trotzdem das weiterspielen, denke ich mal. Also laut How Long to Beat sind es irgendwie 10 Stunden. Ja, ich bin jetzt 4 Stunden drin. Ja, also das kann man, glaube ich, mal an 2, 3 Abende nochmal abreißen dann. Und ich möchte vor allem auch wissen, wie die Story ausgeht tatsächlich. Weil irgendwie dieses, das kommt mir so ominös vor, einfach dieses, wir müssen es jetzt schaffen, zu dem Essen mit unseren Eltern zu kommen.
Ich vermute, dass so, es irgendwie so mehr Opfergaben technisch zu einem bestimmten Feiertag ist oder sowas.
Ja, das kann sein, ja, das stimmt.
Weil normalerweise ist das ja auch, du kochst was Spezifisches, bringst es hin, ja, und lässt es dann.
Ja, ja. Das kann natürlich sein, ja. Ja, es bleibt auf jeden Fall spannend.
Also ich möchte jetzt dann die Auflösung irgendwann bei uns im Discord sehen oder so. Kannst es ja gerne als Spoiler taggen, aber ich möchte es wissen.
Ja, genau. Ja, guter Hinweis. Wir haben natürlich einen Discord auch noch. Ich bin ja schon seit Wochen am Arbeiten daran, ob wir nicht daraus mal ein Forum machen wollen. Ist auch alles aufgesetzt. Aber ja, was natürlich beim Selbsthosting dazukommt, so diese ganzen DSGVO-Geschichten und so, ja, da ist natürlich ein großer Rattenschwanz. Mhm. Und da wir natürlich da, oder ich vor allem, weil ich ja dann dafür hafte, dass ich alles richtig machen möchte, dauert es noch ein bisschen. Aber es ist eine Arbeit auf jeden Fall.
Mhm.
Genau. Und so lange Discord, den Link gibt's in den Shownotes und auf lostlevels.de. Genau. Ja, dein Spiel ist auf jeden Fall schon mal extrem süß.
Ja.
Denn Enten.
Ja. Dungeons and Ducklings. Allein schon der Name.
Ja.
Ich jammer doch die ganze Zeit, dass ich irgendwas spielen möchte, was mich nicht runterzieht. Und ich wusste aber nicht so richtig, wonach ich gesucht habe. Und ich bin jetzt gerade letzte Woche von so einem 3 Wochen Arbeitstrip wiedergekommen und wollte dann jetzt am Wochenende, als ich dann mal fertig war, Samstagnachmittag oder so, zwischendurch mal Pause machen und was zocken. Und auch da war dann so wieder dieses, es darf nichts sein, was jetzt auch noch irgendwie emotionale Arbeit von mir verlangt. Und hab dann so ein bisschen geguckt, zum ersten Mal seit 100 Jahren meine Playstation angemacht und mich da mal so durch den Shop durchgewurschtelt. Und dann poppte das halt auf. Und ich gehe normalerweise einmal die Woche zum Dungeons and Dragons, was jetzt natürlich auch in so einem Arbeitstrip eher semi funktioniert hat. Also man wählt sich dann halt irgendwie ein, aber es ist nicht das Gleiche. Das heißt, sobald da Dungeons stand, war ich schon gehuckt. Und dann, ich weiß nicht, das Bild ist auch so unfassbar niedlich von dieser Ente mit ihrem Hut und ist jetzt so ein Zauberhut. Großartiges Spiel. Wer jetzt noch nicht gehuckt ist, bekommt von mir jetzt die Infos, warum er gehuckt sein sollte. Aber sagen wir einfach, es ist für mich aktuell das beste Spiel der Welt. Eigentlich ist das schon Ende 2024 rausgekommen für den PC. Also ursprünglich gab es auf itch.io nur eine Demo, die gibt es auch immer noch, wer sich das nochmal so angucken möchte. Es hat ein Typ gemacht. Wenn man das jetzt googelt, findet man sehr niedliche Videos von ihm in einem Entenkostüm, wie er über sein Spiel redet. Lasst euch nicht abschrecken. Es ist super niedlich. Also die Videos sind super niedlich, das Spiel ist super niedlich. Und zwar macht er jetzt mittlerweile Spiele als Bear Belly Games, was ich auch eine richtig gute Auswahl finde. Der hat das halt gemacht, Dungeons and Ducklings, und dann noch eins, das heißt Hangry Bear, was ich jetzt auch sofort auf meine Liste gepackt habe, auch schon wieder direkt gehuckt vom Namen her. So, wenn man jetzt guckt, für bei PlayStation findet man es nicht unter ihm, man findet es unter Silesia Games. Die machen so dieses Porting von Games. Also sobald so irgendjemand kann, also ich kann verstehen, dass er jetzt als Einzelperson nicht sein gesamtes Spiel nochmal für eine PlayStation porten wollte. Ist vielleicht ein bisschen
ja, ein bisschen too much vielleicht, ja.
Ja. Und dann kam ich zu diesem Bild und dachte mir so, was ist denn jetzt das Spiel, bitte? Es sieht unfassbar niedlich aus. Ich habe da eine riesengroße Ente mit ihrem Zaubererhut. Und ich glaube, sie hat ein Schwert oder auch einen Zauberstab und sieht sehr resolut aus und sie hat auf jeden Fall einen Plan. Und allein deswegen wollte ich schon spielen und da keine Ahnung, was es ist. Und es öffnet sich. Und meine erste Assoziation war Pac-Man. Und ich hatte ganz kurz Angst, dass ich da das arg vereinfache und habe dann mittlerweile gesehen, dass es als Quack-Man gepitcht wird. Von daher glaube ich, darf ich diese Assoziation haben. Und zweite Sache, die ich erfahren habe, ist, dass er es zumindest selber und auch einige andere Leute als Roguelike einordnet. Was bedeutet, das ist das erste Mal, dass ich ein Roguelike länger als 2 Stunden gespielt habe.
Wow.
Da. So. Wir arbeiten uns voran, okay? Hätte ich das vorher gesehen, hätte ich es wahrscheinlich nicht gespielt. Ich habe da immer noch Angst vor. Und zwar ist man, also die beiden Sachen sagen ja eigentlich schon alles, was du über das Spiel grundsätzlich wissen musst. Sieht halt wirklich ein bisschen aus wie Pac-Man. Man sammelt so Sachen ein in so einem Dungeon halt. Und sobald du stirbst, kommst du wieder an den Anfang, kannst ein bisschen was upgraden und versuchst das Ganze normal. Die Story dahinter ist auch super simpel, super niedlich. Es ist am Anfang auch so mit so einer sehr pathetischen Stimme erzählt, dass Mama Duck jetzt ihre ganzen kleinen Ducklings, also ihre Entenküken, zum wunderschönen Teich mitnehmen wollte. Und auf dem Weg fallen die dann, also es sieht so ein bisschen aus wie so ein Gitter, einfach nur so ein Abflussgitter, aber fallen die quasi in die Kanalisation. Es wird als verschmutzter Teich bezeichnet und verschwinden. Und dann springt Mama Duck halt hinterher, also Mama Ente hinterher, um zu finden, wo ihre Entenküken sind, die alle wieder einzusammeln und dann eigentlich zum Teich zu kommen. Plus, sie hat jetzt ein persönliches Problem damit, dass ihr wunderschöner Teich verschmutzt ist. Von daher hat sie, glaube ich, sowieso noch ein bisschen was mehr vor. Und dann auch wieder mit sehr, also es ist wirklich sehr süß, wie sehr auch in dieses epische Fantasy-Ding am Anfang so ein bisschen vom Ton einfach so reingelehnt wird. Wir sind ja bei Dungeons. Hast du da einen so, und jetzt pass auf, ich weiß nicht, wie man die auf Englisch ausspricht. Ich weiß nicht. Ich habe gesehen, man benutzt das gleiche Wort im Deutschen. Wenn wir bei uns bei D&D das haben, ist es halt einfach mal ein Lich. Im Deutschen wird das gleiche Wort verwendet. Keine Ahnung, wie man es im Deutschen ausspricht. Lich. Es ist jetzt ein Lich. Quasi okay. Necromancer, Zauberer, ja. Toter.
Ich glaube einfach Licht tatsächlich.
Ja? Das klingt ja noch schlimmer. Ich finde ja beides ganz furchtbar. Das ist ein Hauptgrund, warum ich das sobald die bei uns in irgendwelchen Campaigns auftauchen, sofort töten muss. Ich mag dieses Wort nicht. So.
Ja. Lichi statt Lich.
Ja. Süß. Was soll ich das nächste Mal meinem DM vorschlagen? So als Nick. Genau. Und dann findest du halt raus, dass ein Lich, was auch immer, diesen Teich halt verschmutzt hat mit irgendwelchen Sachen, die er da unten in einem Dungeon macht. Und am Anfang pitcht er Mama Ente so ein bisschen, ob sie nicht auf seine Seite mit möchte und Chaos in die Welt bringen möchte. So. Und das ist halt so auch so niedlich mit Detail gemacht. Also es ist ja alles sehr pixelig und so. Aber dann hast du halt diese Entenmama, die einfach nur so ganz böse guckt und so, nein, das ist meine Entenküken. Ich bin jetzt hier für meine Entenküken. So. Und dann fängt er an, dich mit so einer Dunkelheit durch seinen Dungeon zu jagen. Und du läufst da halt so Pac-Man-Style durch die Gegend und sammelst dir so Münzen ein. Und je mehr Münzen du einsammelst, desto mehr wird deine jeweiligen Attacken aufgeladen. Und überall sind aber Monster. Das heißt, du musst halt immer so ein bisschen gucken, wo du langkommst. Es gibt verschiedene Arten von Monstern, die er hinter dir her schickt. Alles relativ straightforward. Und früher oder später erwischt dich halt irgendwas. Und dann wirst du resettet von einer Katze, die so, bis dahin hatte ich noch so dieses, ist eigentlich ganz entspannt, die Musik ist ganz cool. Ich meine, ich muss hier einfach echt nur rechts, links vor die Leute, den Dingern ausweichen, ein bisschen was einsammeln, ab und dann was draufhauen. Super entspannt. Das ist genau das Level an Mechanics, die ich an so einem langen Tag dann noch irgendwie drauf habe. Es ist super niedlich, nehme ich mit. Und da war, ich habe das vorhin schon mal im Vorgespräch erwähnt, ich habe bei diesem Spiel immer, ich finde es super, ich habe Cringe. Ich finde es super, ich kann nicht mehr. Und diese Katze ist der Hauptgrund, warum ich nicht mehr kann. Die sieht ein bisschen aus wie deine Katze, dein Kater, deswegen nehme ich das eventuell wieder zurück, weil jetzt habe ich eine Assoziation. Ja. Aber Akira, die Katze, hat das Tobin-Café. So.
Erstmal gut soweit.
Und der verkauft dir dann halt so Upgrades und hilft dir so ein bisschen, dich da unten zurechtzufinden und gibt dir so ein paar Erklärungen, wie du vielleicht besser vorankommst. So, das Problem ist, diese Katze macht so viele Wortspiele, die auf dem Wort Miau beruhen. Und zwar nicht so eins pro Konversation, sondern so alles, was ich in einem Gespräch auch nur ansatzweise damit reimen könnte. Wird er Miau? Also so ein, weiß ich nicht, am Anfang, wenn er dir so erklärt, du musst da jetzt so schnell wie möglich raus, also, dann ist es nicht, oh, you have to get out now. It's you get have to get out. Meow.
Uh-huh.
Attack. Meow.
Uh-huh.
Die ganze Zeit. Und ich glaube, so ein, zweimal würde ich das, aber dann irgendwann, da kann mein Gehirn nicht so mit. Ich habe sowieso so ein Ding, dass sobald ich cringe, ich habe ein ganz schlechtes, ganz niedrigen Schwellengrad für so Fremdschämen. Und sobald ich darüber bin, ist das für mich körperlich schmerzhaft. Von daher, so damit kam ich gar nicht klar. Und dann ist er aber wieder so witzig und niedlich mit den Sachen, die er dir verkauft für deine Ente und für deine Küken, dass ich mir wieder denke, das ist total großartig, dieses Spiel. Es ist so großartig. Weil du kannst dir dann so, also na, erstmal wieder typisch Dungeon und Dragon Style, was willst du sein? Zauberer, Rogue oder einfach nur genereller Fighter, großes Schwert, zwei kleine Schwerter, Zauberstab, läuft. Ich habe zum ersten Mal, glaube ich, in überhaupt irgendeinem Spiel ever Zauberer gewählt, weil ich mir dachte, da sind so viele unterwegs, ich möchte vom Weiten mit irgendwie so Fireball, padang. Läuft sehr gut übrigens. Und dann kannst du so super viele Accessoires dir kaufen. Manche davon haben tatsächlich irgendwelche Upgrades für deinen Charakter. Manche sind einfach nur niedlich. Eine der ersten Sachen, die ich mir gekauft habe, war so ein High-Top-Hat. Und dann dackelte sie los. Das war richtig gut. Und damit kannst du dann deine Angriffe aufgraden, deine Fähigkeit, möglichst viele Münzen einzusammeln. Du kannst ein bisschen rausfinden, wo vielleicht irgendwelche Gegner sind. Aber das war's im Endeffekt. Das ist das, was du an Mechanik können musst, was du machen kannst. Und ansonsten gehst du einfach nur rein, sammelst Entchen ein, kommst wieder raus. Sammelst Entchen ein, kommst wieder raus. Du kannst auch noch so Buchblätter, Seiten einsammeln für ein, und jetzt erklär mir bitte, warum, aber da ist ein Panda in der Kanalisation, der eine Bücherei hat. Und ihm wurden Seiten aus seinen Büchern gestohlen und die sammelst du jetzt ein. Es ist ein Panda. Es hat für, ich finde es super. Ich mag Pandas. Aber mein Gehirn hat so einen richtigen so... Panda.
Moment, was stimmt hier nicht? Ja. Also wenn dann... die einzige Assoziation, die ich hätte, ist natürlich der Trash-Panda. Slash Waschbär.
Aber dann hätte es ein Waschbär
aber
sein
Aber es ist ja
müssen.
Kein Waschbär, sondern ja. es ist ein Panda, ne?
Ja.
Ja, ja du...
Aber ich glaube, der war auch vorher ein Adventurer, weil der hatte hier so eine Narbe. Und also ich warte noch drauf. Okay. Da wird es bestimmt, wenn ich genug Samariten eingesammelt habe, kriege ich bestimmt auch noch Lore über den Panda. Ich weiß leider nicht mehr, wie der Panda heißt. Akira habe ich mir gemerkt, weil der mir so viel erzählt. Aber der Panda, weiß ich nicht mehr. Ja. Und dann ist wirklich simpel. Du hast mehrere Stufen. Im Endeffekt ist es immer das gleiche. Der gleiche Aufbau, das heißt, du kannst dir das auch im Endeffekt, wenn du möchtest, kannst du dir das merken, wo du langläufst. Mhm. Oder du hast, wie ich, Pattern Recognition, sodass du dein Gehirn einfach gar nicht einschaltest, sondern einfach nur denkst, und flow hier rüber, und flow da rüber, und dann hier hin. So. Das war das, warum ich das Spiel, glaube ich, auch richtig entspannt fand, weil ich einfach mein Gehirn komplett ausgeschaltet habe und einfach nur so auf Reaktionen, wie hat das bisher immer ganz gut funktioniert, gemacht. Und wenn du, also du kannst Entchen einsammeln, und da ist jetzt der Teil, wo ich so ein bisschen mit mir selber gestruggelt habe. Deine Entchen sind im Endeffekt sowas wie Sacrificial Ducks, weil das doch deine zusätzlichen Leben sind. Du kannst die entweder am nächstgelegenen Portal, an dem du vorbeikommst, in die Sicherheit da beim Tobin-Café schicken. Und das ist super süß, weil dann fangen die da an, da in den kleinen Teichen rumzumachen. Und dann hast du da so kleine Sleepover-Corners, bevor du ins Dungeon kommst. Und so, das ist super niedlich. Oder du behältst einfach eine sehr lange Kette vor deinen Entchen und dann sind die halt zuerst futsch.
Verstehe.
Und du kannst auch welche davon dann upgraden im Tobin-Café. Da habe ich richtig lange... erstmal für alles andere Geld ausgegeben, bevor ich das gemacht habe, weil die auch Namen haben. Dein erstes Sacrificial Duck ist Freddy.
Freddy the Duck, okay.
Und dann ist Freddy jedes Mal weg. Das zweite ist Frieda. Und das dritte habe ich mir den Namen schon nicht mehr gemerkt, aber das war blau. Und da dachte ich mir, oh nein, jetzt hast du auch noch einen Nein, ich kann nicht. Und dann dackelst du mit denen los und kannst die auch upgraden. Ich habe Frankenstein-Entchen, weil dann laden die sich mit Elektrizität auf. Und wenn ein Gegner nahe kommt, dann machen die Psst, was ich auch eine der besten Mechaniken auf diesem Planet finde. Das Einzige, was ich als nächstes ausprobieren möchte, ist der Flamethrower, das Flamethrower-Duckling. Das finde ich auch sehr süß. Dann hast du welche, die Minen schmeißen können. Also du kannst unglaublich viel upgraden. Dafür ist aber die Grundmechanik simpel. Versuch möglichst weit zu kommen bis zum nächsten Checkpoint. Zwischendurch sind Gegner, größere Gegner, so Levelbosse, die auch sehr interessant. Also ich finde die witzig. Ich finde, der hat sich da richtig coole Sachen ausgedacht. Aber die sind schon sehr on the nose. Also du hast einen Florida, ich würde mal sagen, es ist ein Alligator, glaube ich, ne? Der dann Big Boss Bayou irgendwas ist. Und danach kommt dann ein Baum, dessen Namen ich vergessen habe, weil er mich so unfassbar aufgeregt hat. Weil dafür brauchst du richtig, also ich, weil ich keine Roguelikes spiele, brauche dafür sehr viele Sacrificial Ducklings, die da mit mir leider hin müssen zum Baum. Und dann wurschelst du dich da so durch und versuchst möglichst viele Entchen zu sammeln. Und das war's. Ich bin mir sicher, dass da irgendwann nochmal so ein bisschen mehr Story kommt. Aber bis dahin ist es für einfach nur Flow eins der coolsten Spiele, die ich seit langem gespielt habe. Weil die Musik ist cool, die Optik ist cool. Wenn ich mit Akira nicht reden muss, finde ich auch alle Charaktere cool. die ganzen Upgrades, die du holen kannst, sind alle richtig cool. Alle haben eine richtig coole Mechanik. Die Puzzles, also die Wege finden, Sachen freischalten und so, alles großartig. Ich glaube, ich mag Dungeons and Ducklings.
Ja, es klingt auf jeden Fall, es klingt nach einem sehr kompakten Loop, was ja auch auf jeden Fall in dem Fall sicher gut ist. Das, was du sagtest, ne, vorhin mit den Namen, das ist dann immer so, da wird es dann immer, da bin ich auch sehr anfällig für, wenn irgendwie so, keine Ahnung, XCOM zum Beispiel, ne, wenn deine Charaktere irgendwie einen Namen bekommen, den du vielleicht auch selber festlegen kannst, oder ich habe zum Beispiel in letzter Zeit viel Menace gespielt, das ist auch so ein echter Strategiespiel, wo halt eben auch du verschiedene, oder so, so ein Sci-Fi-Ding, wo du halt so Squads steuerst und die Squad-Leader haben natürlich einen Namen und eine Biografie, aber auch die einzelnen Squaddies haben haben einen Namen. So, und dann siehst du natürlich immer, okay, Squaddy, die haben manchmal so witzige Spitznamen halt, aber weiß ich nicht, Squaddy Blaufuß wurde von einer Granate gesprengt, so ungefähr. Da denke ich mir direkt so, nein, Squaddy Blaufuß, so ungefähr. Also immer wenn da so Namen für eigentlich so auf dem Papier namenlose Figuren reinkommen, dann wird's immer sehr emotional bei mir, ja.
Ja, ich bin da echt anfällig. Und was ich auch festgestellt habe, ich habe es länger gespielt, als ich gedacht hätte. Einfach, weil jedes Mal, wenn du zurückkommst, hast du halt mehr von deinen Entenküken da, die sich so langsam ein bisschen gemütlich machen, während du halt ihre ganzen Geschwister einsammelst. Und die sind alle richtig niedlich. Was er da so gemacht hat, du hast halt die so ein bisschen vor sich hin planschen und dieses kleine Schlafkorner. Und dann hast du welche, die da spielen. Und dann hast du halt deine Sacrificial Ducklings, die du gekauft hast. Und die stehen dann direkt neben dem Dungeon-Tor und halt so richtig so mit so einem ernsten Gesicht so, okay. Ich bin fett, wir können los. Und es ist so, oh, ja. Geh doch mit deinen Geschwistern spielen, ist okay. Ich hab's mir anders überlegt. Ist in Ordnung, du hast heute frei, Freddy. Ich find's nice. Und es ist im Moment, ich weiß nicht mehr, ob ich es bezahlt habe oder ob es im PlayStation Plus ist. Aber es kann nicht viel gewesen sein, wenn ich es bezahlt habe. Weil es ist echt so ich probiere das jetzt einfach mal aus. Keine Ahnung, was es ist, das Bild ist cool. Und dann bin ich richtig, richtig hängen geblieben.
Ja. Ja, so kann es vielleicht mal gehen, ne? Manchmal ist es dann irgendwie. Und wie du schon sagtest, ne? Dungeons End, da bist du ja schon zu zwei Dritteln quasi in deinem.
Ja. Ich bin so Brett, einfach so. Zu überzeugen, es ist unglaublich. Es war eigentlich muss man ja sagen, bei dem Ding sind es echt alle drei, ne? Es war was Niedliches, bin ich sofort dabei. Und es war Dungeons End, ich bin sofort dabei. Es war eigentlich nicht viel, was er falsch machen konnte. Ja. Und es hat den Tetris-Effekt, wo dein Gehirn so anfängt, sich so abzuschalten und Ordnung.
Ja. Ja, Gehirn abschalten ist auf jeden Fall eine gute Sache.
Das so, nachdem ich für Gehirn abschalten gesprochen habe, kannst du wieder mit deinen ernsten Themen mit richtigen Storys kommen?
Genau, richtig. Mit Opus Prism Peak nämlich. Das ist eine Third-Person-Walking-Sim/Fotografie-Sim, so ein bisschen auch, so ein Mix. Entwickelt von Sigono, die generell schon die Opus-Serie verantworten. Ganz, ganz unterschiedliche Spiele mit ganz unterschiedlichem Scope und unterschiedlicher Präsentation. Ich habe zum Beispiel sehr, sehr, sehr gern gespielt deren Sci-Fi Epos Opus Echo of Star Song. Das war, glaube ich, auch eins meiner mindestens in den Top 3 Spielen in dem Jahr, wo es rauskam. Ich glaube, es war 2022 vielleicht?
Ich würde dir anbieten, das zu googeln, aber ich kann nichts sehen.
2023? Ja, ich google das mal eben ganz, ganz spontan nebenbei. Also das war wirklich, das hat mich wirklich richtig umgehauen. Ich hatte vorher mit dem gar nichts so wirklich zu tun, oder kannte das Studio gar nicht und die Serie kannte ich auch gar nicht. Vorher gab es noch Opus The Day We Found Earth und Opus Rocket of Whispers. Und genau, es kam raus 2022. Ja, genau.
Guck, das ist für mich fast noch ein neues Spiel.
Genau, so. Und das ist jetzt eben der, naja, also der nächste Teil der Reihe, obwohl es wieder, also hat gar nichts damit zu tun eigentlich, außer vielleicht von den Vibes her. Und spannend auch, mit beteiligt ist auch eben Shueisha Games. Und Shueisha ist quasi einer der großen Manga-Verlage in Japan. So, einer der drei größten. So. Und das deutet schon ein bisschen darauf hin, wie du schon gesagt hast, dass das Spiel auf jeden Fall einen sehr starken Story-Fokus hat. Und zwar spielt man in Opus Prison Peak Eugene. Eugene ist gerade 40 geworden, ist ein gescheiterter Fotograf, der versucht hat, irgendwie aus dem kleinen Dorf, wo er aufgewachsen ist, mit Unterstützung seines Großvaters, eben auch Fotograf war, irgendwie, ja, zu einem bekannten Fotografen einfach zu werden, irgendwie davon zu leben, ist in die große Stadt gegangen, hat auch geheiratet, hat alles nicht geklappt. Und jetzt ist er sozusagen, lebt irgendwie mit einem Kumpel in der WG und musste jetzt zuletzt seine Kamera verpfänden, um die Miete zahlen zu können. Und er ist eben gerade auf dem Weg in sein Heimatdorf, weil jetzt die Beerdigung für seinen Großvater stattfindet, aber pikant daran, sein Großvater ist, man weiß nicht, ob er tot ist, er ist verschwunden seit einigen Jahren, aber jetzt sagt man einfach halt so, ja okay, die Schwelle ist erreicht, wir machen eine Beerdigung für ihn.
Das ist das, was... Ja.
So, genau. Da spricht die Anwältin. genau.
Ich bin und wirklich eigentlich ganz nett, okay?
und auf dem Weg nach Hause crasht er in so einem Tunnel gegen so eine Statue, so, die aus dem Nichts auftaucht und wird mehr oder weniger dadurch in so eine Parallelwelt transportiert. Hier kommt schon der erste Studio Ghibli-Punkt. Wir erinnern uns an Chihiros Reise ins Zauberland / Spirited Away, wo sie ja auch in so eine Parallelwelt eintritt, nachdem sie ihre Eltern sucht, die verschwunden sind. Und in dieser Parallelwelt kommt man relativ schnell dann an so einen Tempel sage ich schon, so einen Teich. So, in diesem Teich liegt eben ein Mädchen, das von einem Schatten verfolgt wird. Und man, ja, schultert das Mädchen dann quasi und rennt vor diesem Schatten davon. Also es ist im Endeffekt, also Shade heißt es halt im Spiel, aber es ist halt eher so ein amorpher Nebel, so in so rot-schwarz glänzend, der einen irgendwie da verfolgt. Und man schafft es aber dann natürlich, diesem Nebel zu entkommen, springt dann irgendwie durch so einen gleißenden Ausgang und ist dann irgendwie, hat so direkt so eine Vista von so einem Berg im Hintergrund. Und da kommt in die Einblendung Opus Prison Peak, weiß man, okay, jetzt fängt das Spiel erst so richtig an. Und dieses Mädchen hat eben ihre Erinnerungen verloren. Und sie wird dann auch von den Bewohnern dieser Parallelwelt, die schon auch in unserer echten Welt verankert ist, aber das ist mehr so, dass die ganzen Sachen, die in der echten Welt, also sowas wie, weiß ich nicht, Städte, Bahnstationen, irgendwelche Fabriken, die sind alle so ein bisschen überwuchert. Also ein bisschen, ja, der Zeit anheimgefallen. Und genau, und die Bewohner dieser Welt, das sind alles so Tiergeister. Und die nennen Ren quasi einen Walker. Und ein Walker ist eben so ein, ja, ein Mensch, der sich langsam aber sicher auflöst, weil er irgendwie mit dem Schatten in Berührung gekommen ist und dann irgendwie sich auflöst, seine Erinnerungen verliert. Und es gibt eben nur eine Möglichkeit, das umzukehren. Und zwar muss man den Seer finden, der sich in der nächstgrößeren Stadt aufhalten soll, um irgendwie ja, Ren, wie das Mädchen dann genannt wird oder sich selber den Namen gibt, dann eben zu heilen, sag ich mal. So, und dann gibt man eben so diese ungleiche Beziehung ein. Ist natürlich so ein bisschen dem Alter der beiden ProtagonistInnen geschuldet, einfach so eine Vater-Tochter-Beziehung so ein bisschen. Und es wird relativ schnell klar, dass diese Welt sich speist aus den Erinnerungen von Eugene, weil die Geister sind eigentlich immer wichtige Personen aus seinem Leben. So, also den ersten großen Geist, den man trifft, irgendwie so ein 50 Meter hoher Ochse, der natürlich dann auch spricht, auch hier natürlich Ghibli, ne, die sprechenden Tiere, stellt eben den Vater dar von Eugene. Und dessen Vater war irgendwie halt so Schreiner. Und eigentlich wollte er, dass Eugene halt so seinen Job übernimmt, so, ne? Und aber er war natürlich mehr interessiert am Fotografieren. So, und das hat er ihm so ein bisschen übel genommen, auch dass er irgendwie die Stadt, das Dorf verlassen hat und so. Und das ist eben auch, spiegelt sich auch in diesen Geistern irgendwie wieder. Und es wird auch relativ schnell klar, dass natürlich das Ziel liegt, eigentlich klar der Seher, aber dann auch den Gipfel dieses Berges zu erklimmen, wo Ren sagt, dass sie zu Hause ist. Und in der echten Welt ist eben dieser Berggipfel so synonym mit so einer der Hütte vom Großvater. So. Also irgendeine Beziehung hat Ren auch zu Eugene. Ich weiß noch nicht genau welche. So. Wenn man es möglichst dark lesen möchte, kann es natürlich sein, vielleicht ist es irgendwie eine Tochter von ihm, die irgendwie gestorben ist oder so. Was natürlich auch erklären könnte, dass die Beziehung vielleicht gescheitert ist mit seiner Frau. Oder es ist halt vielleicht irgendwie so eine Entsprechung von ihm als Kind. So, war man eben im Prolog, steuert man eben auch ganz kurz so tutorialmäßig eben Eugene im Alter von 5, 6, 7 Jahren, wie er so ein bisschen eben das Fotografieren lernt. Und genau, am Anfang hat man eben keine Kamera logischerweise, ne, weil man hat ja verpfändet. Und dann bekommt man auch vom Hirsch, der Hirsch ist übrigens der Großvater, bekommt man von dem Hirsch eine Kamera überreicht und der sagte hier, du musst irgendwie versuchen, die Geister richtig zu sehen. So durch diesen Kamerasucher, das ist so ein bisschen die, so, damit fängt man mehr oder weniger die Magie ein dieser Welt, der Motive, die man fotografiert. Und genau, letzten Endes ist es auch, wie Dosa Divas, auch levelbasiert. Also am Anfang bist du eben dann in der Umgebung von so dieser, dieses Schreinerbetriebs, der irgendwie schließen musste, weil in dieser Welt eben der Schatten immer näher gerückt ist, der Shade, und deswegen wurde diese Station quasi aufgegeben und das irgendwie weiter ins Inland verlegt, wo eben der Shade noch nicht sich so ausgebreitet hat und wo eben dann der Ochse / der Vater gearbeitet hat. Später kommt man dann an eine Bahnstation, wo man dann eine Hündin trifft, die auch eben natürlich eine Person aus Eugenes Leben ist. Und man läuft durch diese Gebiete und fotografiert letzten Endes verschiedene Dinge. So. Es gibt Dinge, die eine Relevanz haben. Das ist dann quasi angezeigt, wenn du das Foto gemacht hast, dann wird so eine kurze Beschreibung daneben angezeigt. Zum Beispiel, ja, keine Ahnung, ob du eben bestimmte Pflanzen fotografierst oder einen bestimmten Stein mit einer Inschrift oder irgendwie eine Wandmalerei. Dann weißt du halt, wenn da irgendwie ein Text dazu steht, okay, dass es Bedeutung hat. Und ansonsten kannst du einfach ein paar Fotos für dein Album machen, für dein Fotoalbum. Genau, und kannst dann eben auch, wenn du Dinge untersuchst und dir einfach Dinge anguckst, dann bekommst du Samen und die kannst du an den Feuerschalen, die auch Speicherpunkte sind, kannst du dann eben da Samen reinschmeißen und bekommst dann zum Beispiel so ein Linsenreinigungsset für deine Kamera oder einen neuen Filter für die Kamera, den du draufsetzen kannst. Das ist so ein bisschen, du schaltest dann quasi die verschiedenen Aspekte von dem Fotomodus, sag ich jetzt mal, frei, wo du dann einfach deine Fotografien irgendwie so ein bisschen manipulieren kannst. Und die Fotos, die halt eine Beschriftung haben, sage ich mal, damit füllst du dein Logbuch. So. Und da gibt es verschiedene Teilbereiche in diesem Logbuch. Es gibt zum Beispiel die Steine, wo dann eben ein Symbol zusammen mit einem Buchstaben in Verbindung gebracht wird. Da ist im Logbuch eben so eine Seite, einfach so eine Dekodierseite, zum Beispiel Buchstabe A ist dann dieses Symbol, Buchstabe B, und dann musst du dann quasi gucken, okay, welche Steine habe ich fotografiert, welche Buchstaben passen zu welchem Symbol, dann trägst du das quasi da so ein in diesem Logbuch. Auch ganz wichtig, die Fotos von den Geistern, die du machst. Jeder Geist hat eben so seine eigene Doppelseite in diesem Buch, wo du eben dann, je mehr du irgendwie über diesen Geist aufdeckst, Was du zum Beispiel machst, indem du an den Feuerschalen kannst du sagen, okay, ich setze mich an die Feuerschale und ich habe hier so drei Totems von den verschiedenen Geistern und dann kann ich dieses Totem anklicken und dann bekommst du so Mini-Aufgaben, die du lösen kannst, zum Beispiel, das sind so Mini-Puzzles, dass sie sagen, okay, es läuft immer darauf raus, dass du der Feuerschale oder dem Geist dann irgendwie das richtige Foto zeigst. Also zum Beispiel, keine Ahnung, da steht dann einmal aus der Beschreibung, er hat mich immer ganz gut von hinten getroffen, dann musst du diesen Charakter von hinten fotografieren und dann dieses Foto eben präsentieren und dann lernst du quasi ein bisschen mehr über diesen Charakter, über diesen Geist. Das hat eben so eine Leiste auch so, 0 von 100, wie gut kenne ich diesen Charakter wirklich? Was du auch noch ausfüllen kannst auf den Seiten, ist halt so ein bisschen so Lückentext, wenn du halt die Geschichte, die Hintergrundgeschichte dieses Charakters irgendwie erfährst. Oder natürlich das Foto selber vom Charakter einkleben in das Buch. So, dann bekommst du auch nochmal Punkte on top. Und genau, du lernst halt auch so ein bisschen, wie du dich dann gegenüber dem Charakter in den Gesprächen verhalten musst, um irgendwie ein möglichst positives Ergebnis zu erreichen und irgendwie zu zeigen, dass du diese Charaktere verstehst, wo sie mir herkommen, ihre Motivationen, ihre Probleme, so, was auch so ein bisschen, also Eugene ist halt wirklich so, das merkt man so im Prolog, er ist schon sehr selbstzentriert und ich glaube, das ist auch einfach so ein Thema dieser Geschichte, dass einfach so mehr Empathie zu lernen für die Menschen, mit denen man in Verbindung steht, stand, deren Beweggründe zu verstehen, irgendwie ein bisschen Egoismus, ein bisschen zurückzuschrauben. Und so ein bisschen ist auch das, also es hintet so ein bisschen dahin, dass das auch so mehrere Enden gibt und dass es dann auch so ein Ende gibt nach dem Motto, okay, du hast wirklich irgendwie dich hineinversetzt in die Geister, du hast irgendwie verstanden, worum es geht oder du bist halt weiter irgendwie egoistisch, so ungefähr. So, genau. Und ja.
Ich glaube, dass du da schon super auf der richtigen Spur bist. Ich war ja so einer von diesen Teenagern, die Namen aus verschiedenen Kulturen super spannend fand oder Namen aus verschiedenen Sprachen. Mhm. Und allein japanische Namen habe ich wie wahnsinnig mir damals durchgelesen. Und ich hatte gerade die ganze Zeit das Gefühl, dass ich aus irgendeinem Grund Ren immer auf der Liste hatte, als es ein ziemlich cooler Name. Das habe ich nebenbei natürlich kurz mal geguckt.
Mhm, sehr gut, Live-Recherche.
Also ich meine, ich habe jetzt das hier nur im Internet. Ich habe zu Hause ein cooles Buch gehabt. Ich vertraue Büchern mehr als im Internet. Ich bin noch sehr, sehr oldschool. Aha. Aber es klingt zumindest so ungefähr in die Richtung. Ren ist das japanische, also beziehungsweise wenn du es als Namen verwendest, ist es das Wort für Lotus, was ja schon mal eine Aquatic-Pflanze ist. Also macht schon mal Sinn, dass du sie am Teich findest, im Teich findest. Und in der japanischen Variante von Buddhismus ist der Lotus ein Zeichen für nicht nur Enlightenment, aber auch Personal Growth. Und so dieses Ganze, dass du dich durch etwas weiterentwickelst und normalerweise hin zu etwas, also wirklich Beispielhaftem, weil Lotus auch ein Zeichen dafür ist, für so Purity. Und dann ergibt es auch wieder Sinn, dass es ein jüngeres Mädchen, Frau ist, die das dann trägt. Deswegen glaube ich, dass du mit deiner generellen Interpretation dann wahrscheinlich schon super on the nose bist. So, und jetzt bin ich komplett im Englischen gelandet. Es ist die Uhrzeit. Es tut mir wirklich leid.
Das ist völlig in Ordnung. Das ist wirklich legitim. Genau. Und es ist... Also bis jetzt bin ich auf jeden Fall ziemlich hooked. So. Also ich mag ja auch einfach diese ganzen Ghibli-esken Stories, die ja, also ist ja komplett davon inspiriert, das merkt man total. Ich fand es auch noch spannend, dass das noch mit dazu kommt, dass dieses Thema von Landflucht ja auch mit reinspielt, so ein bisschen. Ne? Weil zum Beispiel ist auch immer natürlich, seitdem ist dieser Shade aufgetaucht ist, fahren immer weniger Züge da. Die muss man irgendwie extra rufen und so. Und das ist ja auch gerade in Japan echtes Problem, ne? Dass quasi diese ganze Dörfer und Städte auf dem Land quasi aussterben, weil natürlich es dort irgendwie keine Perspektive gibt, keine Arbeit gibt. Die Leute gehen irgendwie nach Tokio, nach Osaka, nach Kyoto oder so. Oder andere große Städte. Und deswegen kriegst du dort auch irgendwie auf dem Papier kriegst du irgendwie ein Haus geschenkt sozusagen oder zahlst irgendwie, weiß ich nicht, 500 Euro oder so für ein komplettes Haus irgendwo auf dem Land in Japan, weil halt einfach die Leute nicht mehr wohnen wollen. So. Ist auch noch ein spannender Aspekt dabei, finde ich. Und es bricht schon mal wieder, ein emotionaler Rollercoaster zu werden, dieses Spiel. Genauso wie Opus Echo of Stars Song, was auch sehr emotional war zum Schluss. Ich bin bereit, ich bin ready und ich habe Bock.
Das
so.
Ist gut.
Und ich habe natürlich auch so im Sinne der...
Consensual Pain ist okay.
Ja, so. Ich habe auch im Sinne der Immersion, weil ich auch immer noch Japanisch ja lerne, auch die japanische Synchro eingeschaltet mit englischem Text dazu. Und da ist also dann auch so, fallen einem auch so kleine Sachen auf, so Wortwitze zum Beispiel, weil sie halt irgendwie, Ren kann halt den Namen nicht aussprechen, Eugene so richtig. Und dann sagt sie immer Oji-san, was ja quasi sowas wie Opa heißt, so ein bisschen, ne? Und das, obwohl er erst 40 ist. So, ne? Aber für sie ist er natürlich ein Opa, ne? Ist klar. Genau. Ja, also auf jeden Fall eine definitive Empfehlung schon von mir. Ich bin jetzt 2 Stunden sowas drin. Auch dieses Spiel soll ungefähr 10 Stunden dauern. Aber ich kann mir halt vorstellen, dass man da halt viel mehr Zeit reinstecken kann, wenn man einfach sagen möchte, okay, ich bin in diesem Level, ich habe so ein paar geile Motive, ich möchte irgendwie gut fotografieren und so. Später kann man an der Kamera auch noch so Belichtungszeit einstellen und sowas. Geht jetzt noch nicht. Das wird erst freigeschaltet, glaube ich. Also da kann man noch viel rumexperimentieren. Und ich finde es immer cool, wenn halt Spiele das Fotografieren so ein bisschen als Hauptverb einführen, weil man damit echt viel, viel machen kann. So, und einige meiner liebsten Spiele der letzten Jahre waren einfach so Fotospiele, die halt dann nicht zwangsweise einfach so eine klassische Fotosim, ich fotografiere ein Motiv und gut ist, sondern einfach so das als Gameplay-Element mit reingebracht haben. Es gibt zum Beispiel so ein Spiel, wo du mit einer Kamera halt, fällt den Namen natürlich gerade nicht ein, ich glaube, es hieß einfach, kann sein, dass es einfach Viewfinder hieß, möglicherweise. Erreiche ich nach im Discord. wo man sozusagen die Umgebung fotografiert hat und dann mit diesem Bild, also wenn du zum Beispiel irgendwo steht ein Turm, du fotografierst diesen Turm und dann kannst du das Bild nehmen und in die Welt legen, um dann sozusagen vielleicht so eine Brücke über einen Abgrund zu bauen zum Beispiel. Also du hast dieses Bild, du nimmst das, drehst das, legst das hin und dann wird das quasi zu einem neuen Gegenstand der Welt. So. Und solche Beispiele, ne? Also für Spiele, die zum Beispiel mit Fotografie so arbeiten, finde ich richtig, richtig cool. Und ja, ich bin sehr froh, dass dieses Spiel endlich erschienen ist jetzt. Opus Prison Peak war auch schon ewig irgendwie auf meiner Wishlist. Wurde, glaube ich, auch 2023 angekündigt oder so. Oder 2022 sogar. Ja, und jetzt ist es da und ich bin bis jetzt sehr zufrieden damit, muss ich sagen.
Das ist auch cool. Das ist auch gut.
Ja.
Ich jinxe ja jedes Spiel, auf was ich mich freue. Deswegen mache ich das einfach nicht mehr.
So. Aber worauf man sich, was man eigentlich gar nicht jinxen kann, ne, ist dein Leckerlevel. Weil das ist einfach so universal gut, wenn man auch selbst in der Hand hat, was man daraus macht. Deswegen, weih uns ein, bitte. Worum geht's?
Es ist so unglaublich simpel. Und zwar Urlaub zu Hause.
Beste.
Ich meine das jetzt gar nicht so in dem Sinne von, oh, wenn man die Welt gesehen hat, dann ist es auch mal ganz schön, wenn man wieder zu Hause ist oder so ein Quatsch. Sondern einfach so ein, es ist schön, wenn das Zuhause nicht einfach nur so die Homebase ist, damit du dann alle möglichen anderen Sachen machen kannst, die so das Leben von dir erwartet, sondern dass du einfach mal in dem, was du dir zu Hause geschaffen hast, existieren kannst und mal so resetten kannst. Und ich finde, Urlaub zu Hause ist eine der geilsten Sachen, die es auf diesem Planeten gibt. Und ich habe das deswegen gerade auf meiner Liste, weil ich meine Urlaubsplanung gemacht habe. Ich habe jetzt bisher dieses Jahr noch keinen Urlaub genommen und habe dann mal so geguckt, wo ich den Rest des Jahres jetzt mal Urlaub hinschmeißen kann. Und war dann halt auch so, boah, und dann musst du ja wieder gucken, was kannst du da in der Zeit vielleicht machen. Und dann irgendwann dachte ich mir so, ich will einfach zu Hause sein. Mit meinen Hunden und meinen Büchern und einfach nur existieren. Und es wird richtig schön. In Hongkong, in der Stadt, wo ich extra hingezogen bin, und einfach nur existieren. Nice.
Ja.
Nicht so dieses, man muss das Beste aus der Zeit, die man, und dann musst du möglichst viel machen und ist okay. Also ich werde sicherlich dann irgendwie zu Cafés gehen und was weiß ich was, aber auf der Liste ist erstmal nix.
Ja. Ich würde Urlaub zu Hause auch extrem gut. So, also ich bin auch gerne unterwegs, so ist es nicht, aber einfach mal so eine Woche oder so oder 10 Tage vielleicht sogar einfach mal so, einfach zu Hause einfach nochmal, weil wenn man sich halt die Zeit dann nehmen kann, dann ist man auch, also je nach Größe der Stadt, wo man natürlich lebt, so, ne, aber wenn man sich mal wirklich aktiv die Zeit nehmen kann, sagen, okay, ich mache jetzt Urlaub zu Hause, dann macht man halt auch Sachen, die man sonst nicht macht, wenn man nur ein Wochenende hat oder so, ne. Dann denkt man, weil am Wochenende ist dann irgendwie so komprimiert, du musst vielleicht noch socializen oder möchtest vielleicht noch socializen und dann denkst du dir, okay, ich kann vielleicht so eine Unternehmung machen oder so. Ja. Und weiß ich nicht, da habe ich dann irgendwie 3-4 Stunden Zeit dafür. Okay, dann gehe ich halt doch wieder in den Park, wo ich am liebsten irgendwie abhänge und nehme mir ein Buch mit oder so. Ne? Und wenn du aber eine Woche zu Hause Urlaub hast, kannst du sagen, okay, ich habe jetzt heute den ganzen Tag über nichts vor. Ich, ja, keine Ahnung, fahre einfach mal an die Endstation von mit der und der Bahn, ja, und guck mal, was da so passiert.
Ja. Also ich mag ja auch Street Photography zum Beispiel total gerne, aber einfach mal so einen Nachmittag nur rumwandern, machst du halt auch nicht, wenn du sowieso nur 2 Tage hast und dann irgendwie mit den Hunden noch was machen möchtest und am besten noch jemanden sehen möchtest. Und nee, ich bin da ganz bei dir. Ja. Oder auch wandern. Also keiner meiner Freunde hier in Hongkong glaubt mir das aktuell, weil ich glaube, ich seit Jahren nicht wandern war in Hongkong. Hongkong ist richtig gut für Wandern. Ich kann aber nur am Wochenende wandern. Am Wochenende geht ganz Hongkong wandern, weil das ist hier so ein bisschen so der Volkssport. Es geht alle wandern. Und es ist auch sehr deprimierend, weil ich dann so 90-Jährige überholen auf dem Weg nach oben. Und es ist Aber unter der Woche kannst du halt hier irgendwie so den Dragon's Back oder so machen. Das ist quasi hinter der Innenstadt. Und dann siehst du einmal nach Süden zu den ganzen niedlichen kleinen Buchten mit ihren kleineren Suburbs. Oder halt auf den Hauptteil der Innenstadt. Und das sieht so gut aus. Aber wenn du damit 200 Leuten oben bist, die alle gerade ein Foto machen wollen. Und du musst dich bewegen, weil die nächsten 200 schon wieder warten, die dann auch da oben
natürlich
sind. Boah. Nee, mache ich nicht. Deswegen bin ich seit Ewigkeiten nicht wandern gegangen. Ich kann am Wochenende hier nicht wandern. Das funktioniert nicht. Von daher mal so Urlaub zu Hause. Ja, ja, doch. Ist schon nice.
Ja, ist eine gute Sache auf jeden Fall. Da stimme ich dir vollends zu.
Oder so
zu.
Gärtnern. Ich habe eine Terrasse. Wie geil das denn ist, wenn man so Urlaub zu Hause macht und dann sitzt du da auf deiner Terrasse und denkst, ach ja, heute könnte ich da mal wieder was auspflanzen.
Ja. Heute pflanze ich mal alle meine Pflanzen um, topfe ich alle Pflanzen um.
Oh ja. So. Das sind diese Sachen, die einfach du nur machst, wenn du richtig Zeit übrig hast.
Ja, 100%.
Und dann ist es aber auch so ein richtiges, das ist dann so ein richtiges Achievement. Da fühle ich mich danach dann immer so richtig, so. Jetzt habe ich das Leben im Griff. Keine Ahnung, wie meine Steuer oder sonst was aussieht. Aber ich habe meine Pflanze umgepflanzt. Ist alles super. Ist alles gut.
Leben im Griff. Endlich geschafft. So. Ja. Genau das Gefühl, das die Leute bestimmt auch haben, wenn sie diesen Podcast zu Ende gehört haben. Endlich habe ich mein Leben im Griff. Ich habe es geschafft. Wieder eine Folge Lost Levels überstanden. Und diesmal sogar unter einer Stunde. So.
Man muss ja sagen, es liegt auch ein bisschen daran, dass ich ja sonst gleich... So, Tisch auf den. Kopf auf den Tisch. Kopf auf den Tisch, so. Da fängt schon an. Oh mein Gott.
Bevor es noch weiter ausartet, würde ich sagen, wenn euch gefallen hat, was ihr gehört und gesehen habt, dann teilt diesen Podcast gerne mit den Leuten, die es interessieren könnte. Und lasst natürlich auch gerne bei Apple Podcasts oder auf YouTube Kommentare, Daumen, Abos, Sterne, alles da, was man so da lassen kann, würde ich einfach mal sagen. Alle unsere Episoden findet ihr derweil auch noch auf lostlevels.de und auf Blue Skies gibt es uns, Blue Sky natürlich, gibt es uns unter @lostlevels.de. Wiebke, wenn du nicht gerade zu Hause Urlaub machst und wanderst und Pflanzen umtopfst, wo bist du dann so digital unterwegs?
Immer noch aktuell nur bei Instagram und ich weiß, ich muss mir eine Alternative überlegen, aber aktuell nur bei Instagram als nadapoi, nadapoi.
Sehr schön. Mich findet ihr im kompletten Internet unter Zanderbird. Zanderbird, wie der Vogel. Wie immer natürlich an dieser Stelle vielen Dank an Pete Lectro für die musikalische Untermalung. Ihn findet ihr auf Blue Sky unter mitvorteil.bsky.social. Und natürlich auch auf YouTube bei seinem Pen & Paper Rollenspielkanal mit Vorteil. Wir sagen danke fürs Hören und Zugucken. Bleibt lecker und bis zum nächsten Mal.